In den Urlaub. Ja. Ludwig hat so ein bisschen geschüttelt. Der ist so wie meine Mutter, die macht das auch nicht gern. Okay, gut. Ja. Aber für viele Menschen sind es die schönsten Wochen des Jahres. Ja? Und die Vorfreude darauf ist bei den Menschen dann entsprechend groß. Und die Freude vorher ist dann begleitet vom Packen, vom Brote schmieren, alles, was man braucht, Papiere, Karten, damit man bezahlen kann. Und dann kann es endlich losgehen. Aber meistens liegt zwischen dem Zuhause sein und dem Urlaubsort noch ein Weg. Und dieser Weg, der ist manchmal kurz, bei manchen 100 Kilometer, 200, bei manchen mehreren tausend. Die meisten fahren mit dem Auto mehrere hundert Kilometer. Ich kenne auch Leute hier im Saal, die fahren mehrere tausend Kilometer, ja, um an den Urlaubsort oder auch nach Hause zu kommen. Ja, was kann da alles passieren? Bei so einer langen Autofahrt kann es schlechtes Wetter geben. Das kann Regen sein, das kann Glatteis sein, das kann aber auch Hitze sein. Es können viele LKWs da sein, überhaupt viel Verkehr, Stau, Baustellen. Man muss vielleicht Umleitungen fahren. Diese bedeuten größere Entfernungen. Man braucht mehr Zeit. Manchmal hat man auch eine Panne oder sogar einen Unfall. All das verlängert die Reise und macht sie anstrengend. Und wenn es so lange dauert, dann ist irgendwann vielleicht der Proviant aufgebraucht, der Hunger meldet sich, die Kinder quengeln und werden unruhig. Spätestens dann wird die Anreise mehr oder weniger zur Qual. Man selber als Fahrer wird vielleicht nervös, unzufrieden und fängt an zu meckern. Es kommt zu Schuldzuweisungen untereinander, warum man nicht zu einer anderen Uhrzeit losgefahren ist oder warum man nicht einen anderen Weg oder ein anderes Verkehrsmittel benutzt hat. Aber wir wissen auch, mit Flugzeug oder Bahn kann die Anreise unbefriedigend sein, wenn der Flieger oder der Zug Verspätung hat oder sogar ausfällt, weil wieder mal gestreikt wird. Jeder von uns hat sicherlich schon solche Situationen erlebt, wo man sich auf etwas freut, aber der Weg dorthin selbst sehr anstrengend sein kann, beziehungsweise mit unerwarteten negativen Zwischenfällen und Umleitungen begleitet ist. Aus solchen Situationen resultiert häufig Unzufriedenheit und Frust, den man versucht, dadurch abzubauen, ein oder mehrere Schuldige zu suchen. Eine solche Situation ist im heutigen Predigttext in Mose 4, im vierten Buch Mose, Kapitel 21 beschrieben. Dort heißt es: Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Nach der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten war das Volk der Israeliten auf dem Weg in das verheißene Land. Allerdings dauerte die Reise zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte spielt, bereits 40 Jahre. Und diese Wanderung war jetzt nicht eine Wanderung von A nach B, wo es glatt durchging, sondern diese Wanderung stellte mehr oder weniger ein Umherirren in der Wüste dar. Und jetzt kurz vor der Grenze zum verheißenen Land angekommen, muss das Volk der Israeliten jedoch wieder einen weiteren Umweg nehmen. Nämlich, weil die Edomiter, ein Brudervolk, sie nicht durch ihr Land ziehen ließen. Den Umweg, den sie gehen musste, der führte durch die heiße Wüstengegend der sogenannten Araba und wird von den Menschen daher dann als Zumutung und als Anstrengung empfunden. Daraufhin wird das Volk verdrossen und es resigniert und fragt sich, ob es jemals in dem gelobten Land ankommen werde. Noch mehr, das Volk fängt an zu murren und beschwert sich über Gott und Mose. Warum es überhaupt aus Ägypten rausgeführt wurde, um dann in der Wüste zu sterben, was macht das für einen Sinn? Es beschwert sich, dass es keine Nahrung und kein Wasser gibt. Und die Menschen beschweren sich darüber, über die Speise, die Gott ihnen gab, das sogenannte Manna, dass es eine leichte, eine magere, eine eklige Speise sei. Also das, was vorher als Befreiung angesehen wurde, wird jetzt eher als Zumutung angesehen, durch die Wüste zu wandern. Das Volk verliert das Vertrauen zu Gott und wird undankbar gegenüber Gottes Hilfe. Die Reaktion Gottes auf diese Ungläubigkeit und Undankbarkeit des Volkes Israel besteht jetzt in giftigen Schlangen, durch deren Bisse viele Israeliten sterben. Man muss wissen, der Wüstenteil, den sie dort durchwanderten, das ist die Wüste Negev, die gilt bis heute als sehr schlangenreiches Gebiet, wo ganz viele verschiedene Arten von Vipern, Nattern und Kobras leben. Und diese dort lebenden Schlangen werden jetzt zur Todesgefahr für die ungläubigen wandernden Israeliten. Schnell merken die Israeliten, dass da was falsch gelaufen ist. Sie werden sich ihrer Schuld bewusst, nämlich gegen Gott und Mose aufbegehrt zu haben, benennen ihre Schuld und bekennen ihre Schuld und bitten Mose, dass er bei Gott für sie eintritt, damit dieser die Schlangenplage von ihnen nehme. Mose tut das auch. Mose gibt die Fürbitte an Gott weiter. Mose ist praktisch sowas wie ein Unterhändler, ein Vermittler. Tja, und wie reagiert darauf Gott? Er reagiert, wie häufig in der Bibel, unerwartet. Es ist nicht so, dass er sagt, nee, ihr habt jetzt Mist gebaut, ich helfe euch nicht. Damit müsst ihr euch jetzt abfinden, damit müsst ihr zurechtkommen. Er schafft aber auch keine einfache Lösung, indem er die Schlangen wegnimmt. Sondern was macht er? Er gibt eine Lösung, wo der Mensch etwas dazu tun muss. Es ist keine einfache und keine bequeme Lösung. Aber er gibt eine Lösung. Er gibt nämlich Mose einen Auftrag. Also er benutzt Mose genauso als Vermittler, wie die Menschen ihn benutzt haben. Mose soll nämlich eine Schlange aus Bronze anfertigen und diese an einer Stange hoch aufrichten, damit man diese sehen kann. Und Gott bestimmt, er legt praktisch eine Regel fest dann und sagt, wer von euch von einer Schlange gebissen wird und dann diese bronzene Schlange anschaut, der soll am Leben bleiben. Der wird nicht vergiftet. Mose führt diesen Auftrag aus. Er fertigt die bronzene Schlange an und richtet sie an einem Stab auf. Und auch das, was Gott als Regel aufgestellt hat, funktioniert. Menschen, die gebissen werden von den Schlangen und die die bronzene Schlange am Stab ansehen, diese bleiben am Leben. Bedeutet aber auch, jeder, der gebissen wurde, aber nicht die Schlange ansah, ist gestorben. Wer also Gott vertraut und sich an seine Ratschläge hält, der wird das Leben haben. Es zeigt, dass Gott eine Lösung für den Menschen lebt, eine Lösung für den Menschen wählt, wo der Mensch noch selber aktiv werden muss, wo er selber noch Verantwortung trägt. Er hätte auch einfach die Schlangen wegnehmen können. Aber das wäre für Gott zu einfach gewesen. Weil wir heute noch Abendmahl haben, könnten wir an dieser Stelle die Predigt beenden. Trotzdem möchte ich fragen, was kann uns die Geschichte heute bedeuten, heute in unserer Gegenwart, für uns persönlich, vielleicht für uns als Gemeinde oder für uns als Gesellschaft in Deutschland? Kann man das übertragen? Ich möchte es versuchen. Eine Wanderung durch die Wüste ohne irgendwelche Hilfsmittel technischer Art ist von vielen Ungewissheiten gekennzeichnet. Man weiß praktisch nicht, ob man jemals am Ziel ankommt und wenn man ankommt, wann man ankommt. Bei sengender Hitze, Sandstürmen, begrenzten Mengen an Wasser und Nahrung und auch die Gegenwart gefährlicher Tiere macht die Wanderung nicht nur anstrengend, sondern existenzbedrohend. Es geht also hier um Leben und Tod. Man tut sich sowas eigentlich nicht freiwillig an. Aber in der Geschichte bei Mose geht es auch noch um etwas anderes. Es geht auch um Glaube und Unglaube. Unerfüllte Hoffnungen und jahrelange Enttäuschungen führen zu sinkendem Lebensmut und zu Zweifeln an dem oder an das, was man bisher geglaubt bzw. auf das, was man vertraut hat. Verzweiflung, Vorwürfe, all das können Folgen sein. Es kann so weit gehen, dass man sich von seiner bisherigen Lebensphilosophie verabschiedet und abkehrt und dabei gleichzeitig offen bzw. anfällig wird für andere, mitunter gefährliche Einflüsse wird. Und ich habe jetzt für mich die Geschichte bis dahin zusammengefasst mit Unglaube und Abkehr generiert giftige Schlangen. Beziehungsweise der Mensch wird anfälliger gegenüber deren Gift. Die Geschichte bei Mose zeigt, dass es zwar verständlich ist, enttäuscht, verzweifelt und hoffnungslos zu sein und sich deshalb auch manchmal von Gott abzukehren. Aber die Geschichte zeigt auch, dass diese Abkehr von Gott und die Anfälligkeit für die giftigen Schlangen zu einer noch größeren Katastrophe führt, nämlich zum eigenen Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gegenüber Schlangen immer noch so ein schwieriges Verhältnis. Ich finde die zwar elegant und schön, aber irgendwie doch gefährlich, in irgendeiner Form, warum auch immer. Vielleicht hat man das auch in der Erziehung so vermittelt bekommen, ich weiß es nicht. Schlangen leben am Boden, manchmal oder oft versteckt im Sand oder unter Steinen. Sie tarnen sich auch, wenn sie auf der Wiese sind. Und sie können so unbemerkt und ohne Vorwarnung ihre Opfer beißen. Das machen sie allerdings oft nur, wenn sie Gefahr verspüren, muss man ehrlicherweise sagen. Und die auf die Stange aufgestellte bronzene Schlange soll bei Mose die Menschen an diese unsichtbaren und heimtückischen Gefahren der Schlangen erinnern. Es ist jetzt die Frage, was sind diese Schlangen, die es damals in der Geschichte von Mose gab, diese Schlangen, die damals die Israeliten bedroht haben? Wer oder was sind die gefährlichen Schlangen heute in unserem persönlichen Leben, im Leben von Christen in einer Gemeinde? Oder was sind die Schlangen in unserer Gesellschaft heute, die uns persönlich vergiften, die Gemeinden vergiften, die Gesellschaft vergiften? Schauen wir zunächst auf die persönliche Ebene. Es wird im Leben von Menschen immer wieder zu Krisensituationen kommen. Und diese Krisensituationen können so existenzbedrohend sein, dass man wirklich Geduld verliert, Lebensmut verliert, dass man verzweifelt wird. Das können schwere, lange Krankheiten sein, wo man keine Besserung sieht. Das können fehlendes familiäres Glück sein, Menschen, die ihren Partner verloren haben oder erst gar keinen finden, wo ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder wo Menschen auseinandergehen. Bei anderen ist es vielleicht mangelnder beruflicher Erfolg oder berufliche Anerkennung. Wenn Langeweile, Unzufriedenheit im Beruf aufkommt oder sogar, wenn man im Beruf solche Schwierigkeiten hat, dass man gar nicht mehr hingehen möchte. All das sind Situationen, die Menschen so verzweifelt machen, dass sie anfällig werden für andere Dinge. Und wo sich Menschen von ihrem jetzigen Leben, von ihren jetzigen vertrauten Menschen oder auch vom Glauben verabschieden und abkehren. Und die Schlangen, die dann da sind oder die dann mehr Geltung oder mehr Gefährlichkeit bekommen, können bei manchen Menschen Alkohol sein, können betäubende Drogen oder Medikamente sein, mit der Hoffnung, Sorgen und Schmerzen zu verdrängen. Das kann vielleicht auch Glücksspiel sein, um finanzielle Probleme zu lösen, oder falsche Freunde, die die Notsituation dieser Menschen für eigene Zwecke nutzen. So können Menschen in Krisensituationen sich von Gott abkehren, von ihrem bisherigen Leben abkehren und durch solche giftigen Schlangen noch weiter Halt in ihrem Leben verlieren. Ich glaube, solche Krisensituationen sind auch auf Institutionen übertragbar, auch auf Glaubensgemeinschaften. Wenn Mitgliederzahlen immer weiter sinken, wenn die Leute nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, wenn sich keiner mehr bekehrt, wenn finanzielle Probleme auftauchen, wenn Unglücksfälle oder Unfälle in einer Gemeinde da sind oder wenn die Gemeinde sich von der Welt nicht mehr akzeptiert fühlt, wenn kein Erfolg bei missionarischen Aktionen da ist, wenn vielleicht persönliche Verfehlungen da sind. In solchen Krisensituationen gibt es bestimmt auch giftige Schlangen, wofür eine Gemeinde dann anfälliger wird. Man versucht vielleicht, statt die christlichen Werte, die es immer schon gab und die jede Gemeinde an oberster Stelle haben sollte, geraten vielleicht ein wenig in Vergessenheit und es kommt untereinander zu Streit und Schuldzuweisungen. Manche verlassen die Gemeinde. Man versucht mit Instrumenten, die vielleicht in der Wirtschaft Geld bringen, auch hier Geld und Anhänger zu generieren. Und manchmal setzt man vielleicht auch Hoffnungen in irgendwelche dubiosen Personen, die versprechen, dass man etwas ändern kann, schnell ändern kann. Auch so etwas können für Gemeinden Gefahren sein. Wie sieht das auf gesellschaftlicher Ebene aus? Gibt es Parallelen zum Predigttext und der Situation, wie wir sie in den letzten 1, 2, 3 Jahren in Deutschland erleben? Sicherlich haben wir auch hier Krisensituationen, die schon länger anhalten. Es begann mit der Corona-Pandemie. Vor 2 Jahren, gestern war der Jahrestag, begann der Krieg in der Ukraine und damit auch eine militärische Bedrohung europäischer Länder durch Russland, in deren Folge die Energiekrise, steigende Preise, hohe Inflation. Und so in der letzten Zeit, in den letzten Wochen ist immer wieder von einer kriselnden, schwächelnden Wirtschaft die Rede und das wird ganz groß publiziert. Und man beobachtet bei uns im Volk auch ein Murren, ein Aufbegehren in der Bevölkerung. Es äußert sich meiner Ansicht nach in den fast wöchentlichen Streiks in den verschiedenen Branchen für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingungen. Es äußert sich vielleicht auch an Protesten, wie sie die Bauern durchführen, wo es zu Straßensperren, Blockaden und zum Teil zur Gewalt gegen Politikern kommt. Und ich denke, es zeigt sich auch darin, dass sich viele Menschen zu Parteien hinwenden, die offenkundig verfassungswidrig und verfassungsfeindlich agieren und die offen mit Begriffen wie Remigration werben. Und ich finde auch die Rhetorik bei manchen Gewerkschaftsführern ist sehr aggressiv, so wie bei einigen Politikern, gerade solcher Parteien, die eben nicht mehr konform mit unserer Verfassung gehen wollen. Ich glaube, das sind auch diese Schlangen, die uns als Gesellschaft bedrohen. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, manches verstehe ich nicht, warum überhaupt diese Aggression, diese große Unzufriedenheit da ist. Denn wird wirklich alles besser, indem man auf die Straße geht, Gewalt auch toleriert dabei als Instrument? Ich denke, wir leben seit fast 80 Jahren hier in Deutschland ohne Krieg. Wir haben ein sehr, sehr gutes soziales Netz, vielleicht zu gut. Rechtfertigt das diese Aufstände? Und bringen uns diese aggressiven und zum Teil unverhältnismäßigen Proteste und die Hinwendung zu Parteien weiter, die unsere demokratische Staatsform ablehnen? Ich muss ganz offen sagen, mir macht es persönlich Angst, wenn vielleicht in einem halben Jahr in unserem Nachbarland oder in einem Land, in einem Bundesland, wo auch Mitglieder oder Brüder und Schwestern von uns leben, die AfD die Mehrheit oder vielleicht sogar die Regierung stellt. Ich bin in den letzten Wochen aber wieder optimistischer geworden, wo ich gesehen habe, dass hunderttausende Menschen in Deutschland friedlich für Demokratie und für Offenheit auf die Straßen gegangen sind. Ich weiß oder ich denke, dass viele jetzt sagen, warum so politisch? Ich denke, wir als Christen müssen auch dann politisch sein, wenn Werte, die wir als Christen vertreten, nicht mehr gelten sollen, wenn diese Werte verunglimpft werden. Und ich denke, es ist auch wichtig, für unsere demokratische Staatsform zu kämpfen, weil dort wir nur als Christen auch frei leben können. Zusammenfassend, der Predigttext aus dem vierten Buch Mose zeigt, dass langanhaltende Krisensituationen zu Unzufriedenheit, Schuldzuweisung und zur Abkehr von Gott führen können. Dadurch werden Menschen anfälliger für gefährliche Schlangen, die ihr Leben mit ihrem Gift vernichten können. Es gilt daher, diese Schlangen den Menschen sichtbar zu machen, beziehungsweise ins Gedächtnis zu rufen, sie daran zu erinnern. Für uns bedeutet es heute, diese Schlangen können sein im persönlichen Leben. Drogen, Glücksspiel, falsche Freunde. In Vereinen, in Gemeinden, dubiose Berater, zweifelhafte Aktionen, weltliches Management. Und in der Gesellschaft können es eben Menschen oder Anführer mit aggressiver Rhetorik und mit menschenfeindlichen Ideen sein, die dazu führen, dass Hass und Neid in der Gesellschaft weiter vorangetrieben wird. Gott wird diese Schlangen, wie er sie damals nicht weggenommen hat, auch heute nicht wegnehmen. Sie werden bleiben. Aber wir haben alle die Möglichkeit als Christen, immer wieder auf diese Schlangen aufmerksam zu machen und dass wir auch aufmerksam gemacht werden und dass wir diesen gefährlichen Schlangen in die Augen sehen, dass wir sie ansehen, dass wir uns konfrontieren lassen mit ihnen im eigenen Leben, im Gemeindeleben und im öffentlichen Leben. Damit wir persönlich als Mensch, als Individuum, als Institution und als Gesellschaft am Leben bleiben. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, schenke uns Menschen Geduld, Ausdauer in unserem Leben, vor allem dann, wenn wir in Krisen geraten. Es ist nur allzu verständlich, dass man dann auch Zweifel hegt. Gib uns aber die Kraft und die Ausdauer, an dir und deinen Regeln und an deinen Werten festzuhalten. Denn für diese Regeln und für dich macht es Sinn zu kämpfen. Du zeigst uns mit dem aufgerichteten Kreuz, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, um uns zu retten. Du hast uns nicht vergessen. Aber du gibst uns auch keine einfachen Lösungen. Du willst, dass wir Verantwortung tragen für unser persönliches Leben, aber auch für das Leben in der Gesellschaft. Amen.